Herzlich willkommen zum Karfreitagsgottesdienst. Karfreitag wollen wir jetzt am Anfang miterleben, wie es dann nun die Bibel beschreibt, wie Jesus letzte Zeit war. Wir wollen am Anfang eine Lesung haben. Es gibt dann eine kleine Zeit der Stille um die Todesstunde um 15 Uhr. Und wir wollen das anhand des Evangeliums von Johannes machen. Denn die Hälfte des Johannesevangeliums ist ungefähr die Passionsgeschichte. Es gibt nachher, nach der Zeit der Stille, noch ein Instrumentalstück, das uns Julian bringen wird, was zu dem Thema passt und wo wir auch noch ein bisschen Zeit haben, weiter drüber nachzudenken. Wir hören dann noch einen Rückblick aus dem Lukas, was damals passiert ist, und dann starten wir um 15:15 ungefähr in einen zweiten Teil des Gottesdienstes. Ich möchte jetzt noch zum Anfang beten und danach wird vor allen Dingen gelesen werden. Herr Jesus Christus, wir sind hier zusammengekommen am Karfreitag, um deiner zu gedenken. Wir haben diesen Feiertag, weil du für uns gestorben bist und wir wollen uns jetzt die Geschichte aus deinem Wort anhören, was damals passiert ist. Herr, berühre du unsere Herzen und berühre du unseren Geist und sei du mit uns. Danke für all das, was du getan hast. Amen. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus nun nach Bethanien, wo Lazarus war, der verstorben war, den er von den Toten aber auferweckt hatte. Dort machten sie ihm eine Mahlzeit und Martha bediente sie. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von Geruch des Salböls. Da sagte einer seiner Jünger, Judas, Simons Sohn, der Ischariot, der ihn später natürlich auch verriet: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse verwaltete und beiseite schaffte, was gegeben wurde. Da sagte Jesus: Lass sie in Ruhe. Das hat sie aufbewahrt für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Inzwischen erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Aber die hohen Priester beratschlagten. Sie wollten Lazarus töten, weil seinetwegen viele Juden hingingen und an Jesus glaubten. Am Tage, als dann eine große Menschenmenge zum Fest gekommen war und hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen. Und sie schrien: Hosianna, gelobt sei der, der da kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt, auf einem Esel Fohlen reitend. Das aber verstanden seine Jünger nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran, dass das über ihn geschrieben worden war und sie ihm das getan hatten. Aber zurück zur Menschenmenge, die dabei war, als Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckt wurde, rühmten diese Tat. Darum gingen ihm auch die Menschenmenge entgegen, weil sie hörten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Seht, all die Welt läuft ihm nach. Es waren aber einige Griechen unter denen, die zum Fest hinaufgekommen waren, um anzubeten. Die kamen zu Philippus, der von Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Philippus und Andreas sagte es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der soll mir folgen. Wo ich bin, da wird mein Diener auch sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Das sagte die Menschenmenge, die dabei stand und zuhörte: Es habe gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, dann werde ich allen zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Da antwortete das Volk: Wir haben gehört aus dem Gesetz, dass du, Christus, in Ewigkeit bleibst. Wieso sagst du denn, der Menschensohn muss erhöht werden? Wer ist denn dieser Menschensohn? Da sagte Jesus zu ihnen: Das Licht ist noch eine kurze Zeit bei euch. Geht, solange ihr das Licht habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Wer in der Finsternis geht, weiß nicht, wo er hingeht. Vor dem Passafest wusste Jesus, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Denn wie er die Seinen geliebt hat, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Nach dem Abendessen, als der Teufel Judas, Simons Sohn, den Ischariot bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Jesus wusste, dass ihn der Vater alles in die Hände gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Stand er vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm ein Tuch aus Lein und band es sich um. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und Jesus gab ihnen auch das Gebot der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er sprach auch: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und er verhieß ihnen den Heiligen Geist. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber seht mich, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ja, mein Frieden lasse ich euch. Euren Frieden lasse ich euch. Mein Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus betete das hohe priesterliche Gebet. Es ist fast 3 Uhr. Lasst uns innehalten und an Jesu Tod gedenken. Es ist passiert. Er hat es ihnen so oft gesagt. Er hat ihnen gesagt, ich werde sterben. Ich muss sterben zur Erlösung. Er hat ihnen versprochen, den Heiligen Geist zu senden. Er hat ihnen erzählt, dass es leidvoll wird, dass er ein anderer König ist. Er hat gebetet, dass das, was da am Kreuz passiert an seinem Tod, dass das dazu dient, dass der allein wahre Gott erkannt wird, der, den Jesus Christus gesandt hat. Er hat gebetet, dass sie geheiligt werden, in ihm und durch ihm und durch das, was er getan hat. Und es hat sich zugetragen. Jesus, als er im Garten Gethsemane war, kam nun Johannes und die Schar der Kriegsknechte und Diener von den hohen Priestern und Pharisäern. Sie kam mit Fackeln, Waffen, Lampen. Und weil Jesus dies alles gewusst hat, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sagte ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Jesus sagte zu ihnen: Ich bin es. Judas aber, der ihn verriet, stand auch dabei. Und als nun Jesus zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte sie Jesus erneut: Wen sucht ihr? Und sie sagten: Jesus, den Nazaräer. Und Jesus antwortete: Ich habe es euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, dann lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt würde, das gesagt hat: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Weil Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es heraus und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck dein Schwert in die Scheide. Sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber um den Oberst und die Diener der Juden nahmen Jesus und fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr der hohe Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden geraten hatte: Es sei gut, dass ein Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus aber und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger, der den hohen Priester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sagte die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Hey, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes? Petrus sagte: Ich bin es nicht. Die Knechte und Diener standen dort und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich zur Welt geredet. Ich habe stets in den Synagogen und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frag die, die gehört haben, was ich zu sagen habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er das sagte, gab einer der Diener, die dabei standen, Jesus einen Backenstreich und sagte: Antwortest du so den hohen Priestern? Jesus antwortete ihm: Habe ich etwas Böses gesagt? Dann beweise es, dass es böse ist. Habe ich aber gerecht geredet? Was schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gefesselt zum hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus aber stand dort und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm: Bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete und sagte: Ich bin es nicht. Einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder. Und gleich darauf krähte der Hahn. Und Jesus kam vor Pilatus und wurde gefoltert und gemartert. Und zum Tode verurteilt. Es war der Rüsttag zum Passa, um die sechste Stunde. Und er sagte zu den Juden, der Pilatus: Seht, das ist euer König. Die Menge im Volk und die hohen Priester aber schrien: Weg, weg, kreuzigt ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da übergab er ihn, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus und führten ihn ab. Und Jesus trug sein Kreuz und ging hinaus zum Ort, der Schädelstätte genannt wurde, der auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb auch eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Dort war geschrieben: Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift lasen viele Juden, denn der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war auf Hebräisch, Griechisch und Lateinisch geschrieben. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht, der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Kriegsknechte aber nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, jedem Kriegsknecht ein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war nahtlos von oben an durchgewebt. Da sagten sie zueinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehört. Und damit wurde die Schrift erfüllt. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Ja, das taten die Kriegsknechte. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau Klophas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, sagte er zu seiner Mutter, Frau, sieh, das ist dein Sohn. Danach sagte er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie den Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, sagte er, damit die Schrift erfüllt würde, ich habe Durst. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf einen Jessupstängel und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus nun das Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Neigte den Kopf und übergab den Geist. Weil es aber Rüsttag war, baten die Juden Pilatus, damit die Leichname nicht am Sabbat über dem Kreuz blieben, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, auch dem anderen, damit der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte seine Seite mit einem Speer und sofort kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Es soll ihm kein Bein zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schriftstelle, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Danach bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, doch heimlich aus Furcht vor den Juden den Pilatus, dass er diesen Leichnam Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leichnam Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der einmal bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in Leinentücher mit wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden bei Begräbnissen üblich ist. An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war ein Garten und in dem Garten ein neues Grab, in das noch nie jemand gelegt worden war. Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab in der Nähe war. Lasst uns gemeinsam die ersten Strophen von O Haupt voll Blut und Wunden singen. Jesus ist gestorben. Jesus von Nazareth ist gestorben für dich und für mich. Wir feiern heute Karfreitag und deshalb ist der Gottesdienst auch etwas anders. Es wird keine Anzeigen geben, es gibt im Anschluss kein Kirchcafé, Aber wer Fragen hat, kann natürlich nachher zur Information zu mir kommen. Wir wollen diesen Gottesdienst ein wenig anders beginnen. Und wir haben ihn ja auch schon anders begonnen. Was ist nicht alles passiert? Und was wusste dieser Jesus nicht alles, was da auf ihn zukommt und hat es trotzdem gewählt? Wir werden gleich ein Lied singen, gemeinsam die Verheißung uns angucken, von denen Jesus und die Jünger hier die ganze Zeit erzählen, was denn nun im Alten Testament wohl geschrieben stand, das erfüllt werden müsse. Wir wollen ein wenig über das, was da alles passiert ist, nach einem weiteren Lied nachdenken, innehalten und dann das Abendmahl gemeinsam einnehmen. Das wird einen größeren Raum einnehmen, als wir sonst beim Abendmahl haben. Weil ein Gedenken an das, was da passiert ist, ist genau das, was Jesus uns empfohlen hat, Karfreitag, Ostern, ihm so zu gedenken. Nach dem Abendmahl, das mit einem Segen enden wird, singen wir noch ein Lied und dann ist der Gottesdienst zu Ende. Aber wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, um zu diesem Jesus zu kommen, der alles für uns getan hat. Herr Jesus Christus, nun stehen wir hier vor dir, wie fast vor deinem Grab, fassungslos von dem, was du durchlebt hast, was du in dieser Zeit aber auch noch alles versucht hast, uns mitzugeben, aufzuzeigen, welche Bedeutung das hat, was du da getan hast. Welche Kraft, welche Herrlichkeit, welche Schönheit, welche Heiligkeit in diesem Augenblick, Augenblicken liegt. Herr, und wir sind hier auch nicht nur als Menschen, die du gerettet und angesprochen hast durch das, was du getan hast, sondern wir stehen auch auf der Seite der Ankläger. Und du kennst unser Herz. Und wir wollen auch das zu dir bringen und bei dir lassen. Denn dafür bist du gekommen, gestorben und wieder auferstanden. Amen. Ich weiß nicht, wie es für dich ist. Vielleicht ist es jetzt wirklich so der Augenblick, wenn man diese Geschichte gelesen hat und wenn man sich so hineinversetzen konnte in die Jünger, dass Jesus die ganze Zeit von etwas geredet hat und auf einmal ist es plötzlich passiert. Vielleicht ist es dir so wie die Jünger gegangen, die immer gesagt haben, was sie auch gelesen haben, das haben sie erst im Nachhinein verstanden, was da passiert ist. Und nun stehst du vor dem Kreuz. Und wir wollen vor diesem Kreuz uns jetzt ganz bewusst hinstellen mit einem Lied. Ich stehe hier an deinem Kreuz und einen Augenblick in dieser Situation ausharren. Natürlich das eine, dass er eine neue Mutter gefunden hat, das haben wir aus diesem Bibeltext jetzt erfahren. Aber das andere ist, ihm sind wahrscheinlich die ganzen Bibelstellen eingefallen, wo er im Rückblick nachher gesagt hat, das haben wir nicht verstanden, aber nachher war uns klar, das musste so kommen. Und dann stand er da an diesem Kreuz wahrscheinlich voller Angst, Not und Zweifel. Vielleicht ist ihm langsam gedämmert, was da gerade passiert ist. Vielleicht war sein erster Gedanke, jetzt ist alles zu Ende. Warum musste das so kommen? Und dann war vielleicht sein zweiter Gedanke, musste das so kommen? Jesus hat das ja die ganze Zeit so gesagt. Warum hat er das so gesagt? Vielleicht blickt er dann in dieses Rund hinein und da werden die hohen Priester und die Pharisäer und die Sadduzäer und die Leute gestanden haben, die seine Ankläger sind. Und dann wird ihm vielleicht einfallen, Jesus hat ja gesagt, das steht immer so geschrieben. Und vielleicht hat er sich dann mal Zeit genommen, irgendwann später, und hat dann mal nachgelesen, was steht denn da so geschrieben? Und ich kann euch das jetzt nicht alles vorlesen, was im Sacharja und Daniel und überall halt drinne steht über diesen Jesus. Aber ich kann euch vorlesen, was im Jesaja 53 drinne steht. Und dort werden wir schon erfahren, dass da natürlich ganz viel dran ist an dem, was Jesus immer wieder erzählt hat. Wer aber glaubt unseren Predigt, und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Spannend, dass das mit einer Frage anfängt. Denn er schoss vor ihm auf wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte weder Gestalt noch Schönheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste, von den Menschen verlassen, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn keinesfalls wert geachtet. Aber fürwahr, er trug unsere Krankheit und er lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere alle Sünden auf ihn. Und als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das von seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er genommen. Und sein Geschlecht, wer will es beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen, weil er wegen der Schuld meines Volkes geschlagen war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, und bei einem Reichen war er, als er gestorben war, obwohl er niemanden Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr, der wollte ihn so zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben als Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen haben und die Tage seines Lebens verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viel gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihn an den großen Anteil geben, und er soll mit Starken die Beute teilen, weil er sein Leben in den Tod gegeben hat, den Übeltätern gleich geachtet wurde und die Sünde vieler getragen hat, für unsere Übeltäter beten. Herr Jesus Christus, wenn wir jetzt hier an deinem Kreuz, an deinem Grab stehen und diesen Text aus dem Alten Testament lesen und denken, das könnten wir sein, die das jetzt lesen, weil wir das nicht verstehen, was da am Kreuz passiert ist. Wieso du diesen Weg gewählt hast, alles zu geben für mich. Wie es dazu kommen konnte, dass ich das so sehr brauche, und zwar dich. Dass ich mein Leben so gelebt habe, dass ich nicht mehr alleine zu dir kommen kann, sondern dich brauche, deinen Tod brauche, dein Tragen. Herr, so möchte ich an dich denken und dir gedenken, der du alles getan hast für mich. Amen. Karfreitag hat schon etwas Trauriges an sich, etwas Betrübendes. Und es ist schwierig, das manchmal auszuhalten, ein Stück. Wir wünschen uns, glaube ich, immer wieder Ostern herbei. Wenn wir über die Auferstehung und den Himmel und die Herrlichkeit und die Rettung und das Leben reden dürfen. Aber bei Karfreitag gehört nun mal auch dazu, dass bevor es zu dieser wunderbaren Tat der Auferstehung kommen durfte und bevor wir das Leben feiern können, das wir in Jesus Christus haben, dass es auch diesen Augenblick des Innehaltens gibt. Diesen Augenblick, in dem wir sagen können, ja, es brauchte auch den Tod Jesu Christi. Er ist auch für uns gestorben. Gott hat gewählt, dass es für ihn die Möglichkeit zur Erlösung ist, ein Teil des Erlösungswerkes, nicht nur seine Auferstehung und die Himmelfahrt, sondern auch, dass er gestorben ist für uns. Wenn ich mir das mal so überlege, was würde ich machen, wenn es ein schlimmes Unglück geben würde und eine Person verhindert dieses Unglück und lässt dabei ihr Leben und ich bin einer der unmittelbar betroffenen Überlebenden. Was würde ich machen, wenn ich an deren Grab dann stehe? Was würde ich sagen, fühlen und denken? Und nicht, dass ich da stehen bleiben muss, weil ich darf ja mein Leben später auch weiterleben. Aber es gibt diesen einen Augenblick, der dazugehört. Und das Kreuz ist so einer dieser Augenblicke. Wir wollen das Abendmahl feiern. Und Jesus selbst hat uns nachher gesagt, es ist so wichtig, dass ihr dieses Abendmahl feiert. Da war ja noch alles gut, oder? Der wäre fast König geworden. Also die meisten Leute in Jerusalem hätten ihn jetzt am liebsten zum König gemacht. Und wahrscheinlich ist der Pilatus auch deshalb so angepiekst und macht nachher diese ganzen Sachen, dass er der König der Juden ist. Weil der Pilatus ist ja der eigentliche Regent in diesem Land. Und dann wird da aber jemand fast wie ein König behandelt, das muss auch was mit ihm und seinem Ego gemacht haben. Und da ist jetzt jemand, der könnte König sein. Und er sitzt jetzt mit seinen 12 Rittern der Tafelrunde zusammen. Und normalerweise würde jetzt eine Geschichte anfangen, die groß und ruhmreich ist. Ja? Die Abenteuer wurden überstanden und es ist geschafft, der rechtmäßige König ist gekommen und ist eingezogen. Klingt jetzt so wie so ein Happy End eines guten Buches oder Films. Ja, jetzt ist er endlich gekommen, musste 3 Jahre durch die Gegend ziehen und hat sich bewiesen und erkämpft und ist gerecht geworden in diese ganzen Geschichte und jetzt sehen alle Menschen, da ist der König. Und stattdessen sagt dieser Jesus, außer der Geschichte mit dem Petrus und natürlich mit dem Judas, setzt er das Abendmahl ein. Er hätte ja auch die Fußwaschung nehmen können, oder? Sagen wir mal ganz ehrlich. Er hätte auch sagen können, Leute, ab jetzt macht ihr das so, dass ihr einander die Füße wascht. Wäre auch ein gutes Symbol gewesen, oder? Dann würden wir als Christen jetzt einfach, hätten wir anstatt da ein Kreuz vorne stehen, hätten wir da vorne wahrscheinlich alle so ein Becken, alle Kirchen, und dann würde man immer die Füße sich gegenseitig waschen. Aber dieser Jesus, der hat gesagt, dass das, was da am Kreuz passiert, das ist entscheidend, das ist so wichtig. Ihr sollt daran denken. Ihr sollt nicht daran denken, wie ich als König eingezogen bin. Wir machen keine Prozession, wo jemand auf dem Esel mit einer Krone reinreitet. Er hat gesagt, dass das, was da am Kreuz passiert, das ist so viel wichtiger als das mit den Füßen waschen. Er hat gesagt, daran sollen wir denken und dieses Abendmahl, das soll uns bewegen. Und das konnten die Jünger ja auch noch gar nicht wissen. Woher sollten sie wissen, was das Abendmahl jetzt bedeutet? Sie haben ja noch nicht diesen Tod, dieses katharsische Erlebnis, das, was da passiert ist, erlebt. Hier passiert etwas Wunderbares und gleichzeitig etwas schrecklich Schönes. Was hier los ist, ist, dass Jesus ihnen das trotzdem mitgibt und sagt, wisst ihr was, egal was ihr mitnehmt jetzt, nehmt das vor allen Dingen erstmal mit und macht das nachher zu meinem Gedächtnis. Wenn ihr an mich denkt, denkt an diese Sache und denkt an sie auf folgende Art und Weise. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, weil im tiefsten Fundament, wenn wir das Abendmahl feiern mit all seinen anderen wunderbaren Ausrichtungen und Exempeln, für die es steht, für Gemeinschaft und all die anderen Sachen, hat es doch am meisten damit zu tun, dass es das Evangelium beschreibt. Und das Evangelium ist das, dass wenn wir ein Mensch zu Jesus kommt und ihn als seinen Herrn akzeptiert, dass dann für ihn Folgendes gilt. Du bist gerettet. Und wir dürfen all unsere Schuld, all unser Leid, alles das, was wir haben und alle unsere Sünde sogar auf diesen Jesus, an dieses Kreuz schmeißen und werfen. So wie es im Jesaja beschrieben wird, so wie es Jesus selbst gesagt hat und wie es dann auch passiert ist. Der Johannes und der Petrus, die haben das ja am krassesten miterlebt, oder? Die haben sich ja versucht, so nah wie möglich an Jesus ranzuschleichen und mit dabei zu sein, weil sie das wenig konnten. Sie wollten kämpfen, mit dabei sein, etwas verändern, etwas, und waren so machtlos in dieser Situation. Und ganz ehrlich, das ist das, was uns Menschen ausmacht. So sehr wir tun, dass wir die Kontrolle über das Leben und über diese Welt haben, umso mehr müssen wir uns eingestehen, dass wir sie nicht haben und dass wir das nicht können. Dabei geht es nicht mal nur darum, dass wir mit Regeln und Gesetzen und Demokratieformen oder irgendwelchen anderen Staatsformen versuchen, die Sachen zu regeln, sondern dass wir im Innersten selbst auch an uns selbst und mit uns selbst scheitern. Ich kann so gesund, wie ich will, essen. Ich kann so grün, wie ich will, leben. Ich kann so vieles tun und ich werde doch scheitern, weil es nicht reicht, weil ich nicht genüge, weil ich mich selbst nicht gesund machen kann, weil ich trotzdem Schmerzen habe, weil mir mein Rücken immer noch wehtut, weil mich meine Schuld immer noch drückt. Und wisst ihr, all die schönen Verheißungen, die in der Bibel drinne stehen und all das Gute, was dieser Jesus sagt und all die Hoffnung, die es gibt und all das, was danach kommt nach Ostern und all diese wunderbaren Dinge, wo wir sagen, da wollen wir hin und wo wir den Himmel auf Erden schon zeichnen und uns noch mehr auf den Himmel freuen dürfen, wenn alles gut ist, braucht es diesen einen Augenblick, wo wir genau das eingestehen und sagen, das kann ich aber nicht machen. Mein Himmel, den ich machen würde, sehe viel, viel schlechter und trauriger aus. Meine wunderbare Welt, die ich schaffen würde, meine Regeln, meine Gesetze, mein Tun, mein Heilen, wäre viel unvollkommener und würde nicht genügen. Ich könnte der beste Arzt werden und ich könnte nicht alle Menschen retten. Ich könnte die beste Rettungskraft werden und ich könnte trotzdem nicht alle Menschen aus den Erdbebengebieten ausbuddeln. Ich könnte der beste und stärkste Soldat werden und ich könnte nicht alle Menschen beschützen. Ich könnte der klügste Polizist werden und ich könnte nicht alle Verbrecher fangen. Ich kann ja nicht mal mich heilen, retten, bewahren und beschützen. Und deshalb komme ich zum Kreuz und sage, ich muss das alles auf dich schmeißen. Das ist dieser eine Augenblick. Und ich muss sagen, du bist der Herr meines Lebens. Du musstest das damals für mich tragen, damit ich ganz und heil werden kann und damit ich all das Gute in Empfang nehmen darf. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud unseren Schmerz auf sich. Ja, er ist wegen meiner Schuld verwundet und er ist wegen meiner Sünde zerschlagen worden. Und meine Strafe liegt auf ihm. Durch seine Wunden bin ich geheilt, damit ich Frieden habe. Das ist das, was wir beim Abendmahl gleich feiern wollen. Und ich kann dich nur einladen, zu diesem Jesus zu kommen. Nicht an seinem Grab stehen zu bleiben und zu trauern und es alles dunkel und schrecklich ist, sondern zu ihm zu kommen und ihm das alles zu bringen. Denn dafür hat er das getan. Bring ihm dein Innerstes, bring ihm das, was dich bewegt, bring ihm das, was dir Schmerzen bereitet. Bring es ihm. Das ist die Einladung fürs Abendmahl, das wir gleich feiern wollen. Nimm diese inneren Dinge und bring sie vor ihm. Da gibt es nichts, was nicht vergeben werden kann. Da gibt es nichts, was nicht getragen werden kann. Da gibt es nichts, was zu groß ist, denn genau für diese Dinge ist dieser Jesus gekommen. Da kann keiner sagen, das aber nicht. Da kann nirgendwo nicht Vergebung sein, denn dafür ist ein ganzes Leben gegeben worden. Das eines wunderbaren Menschen, der in Wirklichkeit schön, ansehnlich und heilig ist. Auch wenn er das in diesem Augenblick vielleicht nicht für uns in unseren menschlichen Augen war. Denn Gott ist dein König. Und das ist etwas Wunderbares. Und so wollen wir einen Augenblick innehalten. Julian wird uns ein Lied spielen und dann werden wir zum Abendmahl übergehen. Paulus erklärt das folgendermaßen. Wir gedenken des Passamahls, das Jesus vor seinem Tod mit seinen Freunden gefeiert hat. In der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und dies tut zu meinem Gedächtnis. Und ebenso nahm er den Kelch, dankte, reichte ihn allen und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. das für euch vergossen wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke er aus diesem Kelch. Jesus Christus lädt uns also ein, hat uns damals eingeladen und auch heute mit ihm zusammen das Abendmahl zu feiern. Wir werden es heute ein wenig anders feiern. Und zwar werden wir das so machen, dass wir jetzt gleich einen Augenblick der Buße, der Zeit des Innehaltens haben werden. Wir werden gemeinsam den Text, den ihr ausliegend auf euren Sitzplätzen habt, gemeinsam lesen. Danach wird es nochmal eine Zeit der Stille geben, in der jeder ganz persönlich zu diesem Jesus kommen kann und vor ihm kommen kann und diesen Frieden mit ihm machen kann. Und dann werden wir gemeinsam ein Lied singen und in Gruppen nach vorne kommen. Und wir werden das in drei Gruppen machen. Zu jeweils 6 Personen. Und wir werden während der ersten beiden Gruppen nach vorne kommen, können die anderen Leute, die im Raum sitzen, gerne noch das Lied Würdig ist das Lamm weitersingen. Bei der letzten Gruppe wird es dann still sein und wir werden gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Also kommt dann bitte, ich werde euch das dann sagen, zu 6 nach vorne. Aber jetzt einmal zunächst noch zu dem zurück. Das Abendmahl einzunehmen und an Jesu Tod zu denken, bedeutet Vergebung. Vergebung annehmen und Vergebung empfangen. Und dafür dürfen wir alles, was uns bewegt, unsere Gedanken und unser Herz zu diesem Jesus bringen. Und wir wollen das in einem ersten Schritt tun, indem wir gemeinsam jetzt diesen Psalm lesen. Gott, sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich bekenne meine Sünde, die mich von Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da mich meine Mutter empfing. Dir gefällt ein Herz, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden, und ich werde ganz rein werden. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Siehe meine Sünden nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott, mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist und ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du, Gott, nicht ablehnen. Wir halten einen Augenblick inne und Gott spricht: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zu Zeiten Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meiner Gnade, die soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. So spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Friede Gottes sei mit dir. Amen. Ich darf jetzt Kurt nach vorne bitten und ich darf die ersten 6 Personen auch nach vorne bitten. Ihr könnt einfach kommen. Wenn 6 Leute vorne sind, dann ist gut, dann danach. Und Julian wird gleichzeitig anfangen, ein Lied zu spielen, das wir dann gemeinsam singen können. Den Leuten, die hier vorne stehen, zusingen, die das Abendmahl einnehmen und die vor dem Tisch kommen. Der für dich gestorben ist. Ertrage dich und erhalte dich und seinen Glauben in dir und erstärke dich. Und vor allen Dingen eins, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und den menschliche Verstande nicht begreifen können. Er sei mit dir und auf dir und er bewahre dich heute, morgen und in Zukunft. Amen. Und frohen Karfreitag. Wir hören zum Ausgang noch ein Stück.